SRF 2 Kultur.
Der Mars ist so groß wie die Landoberfläche der Erde. Das heißt, wenn Sie Ozeane rausnehmen und die Landoberfläche nehmen, dann haben Sie den Mars. Und wir haben das alles inzwischen oder fast alles inzwischen mit 10 Meter Genauigkeit vermessen. Das ist schon verdammt gut. Es gibt Gegenden auf der Erde, die Sie nicht so genau vermessen.
Die Marsforschung mit solchen Sonden begann so Anfang der 60er Jahre, als die Russen mehrere Sonden zum Mars schickten. In 50 Jahren hat sich unser Verständnis und Bild von Mars völlig geändert.
Wir haben immer früher so schwarze Flecken auf der Marsoberfläche gesehen. Und wenn die Auflösung größer wurde, haben wir gesehen, das sind Dünen. Das sind also richtige Sanddünen, die aber dunkel sind.
Mission Mars. Neue Entdeckungen auf dem roten Planeten. Sie hören eine Kontextsendung von Thomas Giet.
Erkundungstour auf dem fernen Mars im Jahr 2013. Rover Curiosity fährt vollautomatisch durch einen steinigen Krater, über sandigen Boden hinweg und an zerklüfteten Felsen vorbei. Das Fahrzeug, das seit dem vergangenen Sommer auf dem Mars unterwegs ist, ist dafür bestens ausgestattet. Es hat die Ausmaße eines Kleinwagens, überwindet mit seinen 6 Geländereifen spielend steinige Hindernisse. Mit einem Bohrer an der Außenseite kann Curiosity unter anderem in den Marsboden eindringen. Als es das erste Mal soweit ist, schafft es der Mars-Rover damit sogar am 10. Februar in die Tagesschau.
Der NASA-Roboter Curiosity hat erstmals mit einem Bohrer eine Gesteinsprobe vom Mars genommen. Es sei der größte Meilenstein seit Beginn der Mission im August, sagte ein NASA-Sprecher. Der Roboter soll die Probe nun untersuchen. Der Mars-Rover Curiosity ist seit einem halben Jahr auf dem roten Planeten und sucht dort nach Spuren von Leben.
Für ein enormes Medienecho sorgte auch eine Entdeckung, die im Dezember bekannt wurde. Curiosity hatte Kohlenstoff nachgewiesen. Und in Verbindung mit Wasser kann aus Kohlenstoff in einem komplexen Prozess Leben entstehen. Das wurde bisher zwar nicht entdeckt, doch Wasser hat es auf dem Mars einst gegeben. Belege dafür liefert unter anderem die Raumsonde Mars Express. Sie kreist seit Dezember 2003 um den roten Planeten und funkt kontinuierlich Farbbilder von der Marsoberfläche zur Erde.
Am entfernten Horizont wölbt sich der Planet ins dunkle und kalte All. Unten auf dem Marsboden erstreckt sich eine weite und öde Landschaft aus rotem Sand, durch die sich ein gigantisches Flussbett gräbt. Ein Flussbett, das heutzutage ausgetrocknet ist. Es frisst sich förmlich durch roten Marsboden, der seine Färbung durch den Staub von Eisenoxid annimmt. In einiger Entfernung neben dem Fluss klaffen Meteoritenkrater. Die Hänge, die zum einstigen Flusstal hinabführen, sind zerklüftet und steil.
Also wir sehen hier ein Flusssystem. Dessen Name ist Dau und Niger Wallis. Wallis kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Tal. Die Flüsse sind mehrere Kilometer breit und einige hundert Meter tief. Die haben also sehr gewaltige Ausmaße im Vergleich zu Flüssen auf der Erde, die sehr viel kleiner sind.
Stefanie Musiol, Geologin am Institut für Planetologie der Freien Universität Berlin, sitzt vor einem Rechner und lässt die Bilder von Dau und Niger Wallis auf sich wirken. Sie hat das Flusssystem während ihrer Promotion ausgiebig erforscht. Auf dem Grund des Flusses, dem sogenannten Tal, schichten sich Geröllberge auf.
Also jetzt sehen wir diese zerklüfteten Hänge und auch die Restberge und einige große Gesteinsbrocken am Boden der Täler. Und zwar ist das hier die Ursprungssenke, dort wo die Täler entspringen. Und diese Blöcke kommen daher, dass die Ränder sozusagen in die Talsenke hineingerutscht sind.
Diese Erkenntnisse zur Marsgeologie verdanken die Wissenschaftler einer Stereokamera, die sich an Bord der Raumsonde Mars Express befindet. Kontinuierlich fotografiert sie die Planetenoberfläche, hat so mittlerweile fast jeden Winkel des Planeten aufgenommen. Das umfangreiche Bildmaterial verarbeitet Musiols Kollege Björn Schreiner. Er ist Geophysiker an der Freien Universität Berlin und sorgt dafür, dass aus den rohen Bilddaten der HRSC anschauliche Fotos werden. HRSC steht dabei für High Resolution Stereo Camera, also eine hochauflösende Farbkamera, die 3D-Bilder von der Marsoberfläche liefert.
Ja, die Kamera ist ja aus 9 Sensorzeilen aufgebaut, die praktisch wie ein Scanner über die Oberfläche des Mars fliegen. Und dabei von diesen 9 Sensorzeilen gibt es 4 Farbkanäle. Das ist also der rote, der grüne, blaue und infrarote Kanal. Und dazu 5 Richtungskanäle. Das heißt also, die schauen zur Seite. Und zwar maximal so ungefähr 19 Grad nach vorne und 19 Grad nach hinten. Und ist dazwischen gestaffelt. Und die werden alle gleichzeitig aufgenommen, während die Kamera über die Oberfläche fliegt.
Aus den 5 Richtungskanälen entstehen die 3D-Bilder. In einer Auflösung, bei der ein Bildpixel einer Fläche von 10 mal 10 Metern entspricht. Eine Auflösung, bei der die Hänge, Täler und einstigen Flüsse des Mars gut zu erkennen sind. Denn die Dimensionen auf unserem Nachbarplaneten sind gewaltig. Auf einem kurzen Film über Dar und Niger Wallis, der ebenfalls durch die Bilder der Stereokamera entstanden ist, werden sie deutlich. Aus der Vogelperspektive fällt der Blick auf den Flussverlauf, schweift weiter zur einstigen Quelle. Dort plötzlich teilt sich der Graben, mündet in einer gigantischen Senke, auf deren Grund unzählige Gesteinsbrocken liegen. Stefanie Musiol.
Die Ursprungsgebiete der Täler sind teilweise bis zu 3 Kilometer tief. Also das ist sozusagen tiefer als der Grand Canyon. Und es gibt auf der Erde einfach keine Strukturen, die man damit vergleichen könnte. Beziehungsweise ist das auch noch das Rätsel, was es zu lösen gilt. Warum sind diese Strukturen denn tatsächlich so viel größer als auf der Erde?
Flüsse, deren Täler mehrere Kilometer tief sind, müssen sich über enorm lange Zeiträume gebildet haben. Möglich ist das nur, wenn sie sich ungestört entwickeln können, wie auf dem Mars. Denn er ist ein eher ruhiger Planet, zumindest was seine Oberfläche betrifft. Anders als auf unserer Erde verschieben sich hier keine Kontinente. Auch Erdbeben, oder besser Marsbeben, gibt es nicht, erläutert Stefan van Gasselt. Er leitet die HRSC-Forschungsgruppe an der Freien Universität Berlin, ist dort Professor für Planetologie und Fernerkundung.
Es wird davon ausgegangen, dass es auf dem Mars keine Plattentektonik gibt und auch keine gegeben hat. Das bedeutet natürlich, dass wir an der Oberfläche ganz andere Formen haben können. Vulkane haben wir auf dem Mars gesehen, die sind bekannt, aber es ist auch bekannt, dass sie unverhältnismäßig groß sind, wenn wir das mal mit der Erde in Vergleich setzen. Das deutet schon darauf hin, dass dort aufgrund fehlender Bewegungen der Platten, dass sich dort Vulkanismus an einer Stelle über viele Milliarden Jahre ausbilden konnte.
Mars und Erde sind gleich alt, doch sie haben sich völlig unterschiedlich entwickelt. Die Erdoberfläche ist seit Anbeginn des Planeten vor rund 4,5 Milliarden Jahren ständig in Bewegung. Kontinente haben sich in dieser Zeit gebildet, verschoben und neu gebildet, Gebirge sind verschwunden, andere entstanden. Die Oberfläche unseres Planeten hat sich seither ständig verändert. Und Zeugnisse aus ihrer Frühzeit sind rar, sagt Ralf Jaumann, der am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin die Abteilung für Planetengeologie leitet. Er ist als Forscher am Kamera-Experiment beteiligt.
Wenn wir verstehen wollen, wie die Erde funktioniert, dann werden wir uns an die Nachbarn von der Erde halten müssen. Und zwar aus dem simplen Grund, weil die zeigen uns noch, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das tut die Erde nicht. Auf der Erde gibt es kaum Gesteine, die älter als 3 Milliarden Jahre sind. Aber davor waren 1,5 Milliarden Jahre, die eigentlich entscheidend dafür waren, warum die Erde so geworden ist, wie sie ist. Und wenn wir rauskriegen wollen, warum wir auf so einem wunderbaren Raumschiff sitzen, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als dort zu gucken, wo diese Information über die Vergangenheit noch vorhanden ist.
Der Mars bietet sich hierfür besonders an. Er liegt in der habitablen Zone. So nennt man den Umkreis um die Sonne, in dem prinzipiell noch Leben entstehen kann. Er ist ein Gesteinsplanet wie unsere Erde und, auch das ist wichtig, er ist gut mit Raumsonden zu erreichen. Die Erforschung des Mars ist eine Geschichte mit einigen Erfolgen und vielen Rückschlägen. Die ersten beiden Sonden, die im Oktober 1960 auf den Weg geschickt wurden, erreichten noch nicht einmal die Erdumlaufbahn. Weitere Missionen scheiterten in den folgenden Jahren. Im Juli 1965 flog dann endlich die NASA-Raumsonde Mariner 4 am Mars vorbei und machte 22 Nahaufnahmen von dem Planeten. Viele weitere Missionen folgten. Doch keine hat die Oberfläche unseres kosmischen Nachbarn so genau fotografiert und vermessen wie die 2003 gestartete europäische Raumsonde Mars Express. Seit fast 10 Jahren liefert ihre hochauflösende Stereokamera faszinierende Farbbilder und Animationen vom Mars.
Musik.
Vom roten Planetenboden ragt ein steiler Berg in den Marshimmel. Nach sanftem Anstieg geht es die Hänge des Berges hinauf bis zum Gipfel. Dort oben angekommen, öffnet sich plötzlich ein gewaltiger Trichter. Es ist der Einschlagkrater eines Meteoriten. Im Zentrum des Kraters liegt ein Gebilde, das einem überdimensionalen, menschlichen Gehirn ähnelt. Es hat Linien, die hangabwärts neigen und die wie die Falten im menschlichen Gehirn aussehen. Wollte man daran glauben, könnte man es für das riesige Denkorgan einer außerirdischen Intelligenz halten.
Planetenforscher wie Stefan van Gasselt rätseln, wie dieses Gebilde entstanden ist und woraus es besteht.
Das könnten äolische Ablagerungen sein, das heißt vom Wind verblasene Ablagerungen. Das könnten auch tatsächlich noch ganz andere Phänomene sein, die vielleicht mit einem Vulkanismus zu tun haben. Sicherlich, das wird eine Rolle spielen, spielt dort Eis bzw. Eis-Staub-Gemisch auch eine Rolle.
Der Berg mit seinem seltsamen Gebilde an der Spitze ist umgeben von einem sanften Hochland. Hügelkuppen erstrecken sich weitläufig über den roten Marsboden. Die Spitzen vieler Hügel sind mit einer gräulich-weißen Schicht überzogen. Die Hänge brechen teils senkrecht nach unten ab.
Also wir sind in der Südpolarregion von Mars. Die Gegend heißt Oryxis Rupes. Eigentlich, der Name sagt es schon lateinisch, mit sehr, sehr vielen Steilhängen geprägt.
Geologe Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt deutet auf seinen Bildschirm. Auf dem Mars gibt es zwar kein flüssiges Wasser, aber Eis.
Da sieht man sehr, sehr viel, ja, mal Vergletscherung und weniger Vergletscherung. Das hängt von zwei Faktoren ab. Einmal jahreszeitlich, das ist aber nicht so dramatisch. Und dann eben von der Lage der Rotationsachse vom Mars. Die kann sich sehr, sehr dramatisch ändern. Und so kann es passieren, dass mal ganz große Eiskappen vorhanden sind oder dass die völlig wegschmelzen.
Je nachdem, wie die Rotationsachse des Mars ausgerichtet ist, ist der Südpol mal näher an der Sonne, dann wieder weiter von ihr entfernt. Dadurch schwankt die Temperatur in der Region und mit ihr das Eisvorkommen. Und dieses Eis ist es auch, das den teils sanften Hügelkuppen von Oryxis Rupes ihre gräulich-weiße Farbe verleiht, erklärt Stefan van Gasselt.
Die polaren Ablagerungen, also die sogenannten südpolar geschichteten Ablagerungen, so heißt der Terminus dann, sind im Wesentlichen Mischungen aus Staub und Wassereis bzw. Kohlendioxid. Am Südpol ist es mehr Kohlendioxid, am Nordpol ist es Wassereis. Das ist der wesentliche Unterschied. Und man geht davon aus, dass sie nicht nur saisonal, sondern über Klimazyklen abgelagert werden.
Das Faszinierende dabei ist, dass Mars Express durch die Bilder ganz klar zeigen kann, dass es auf dem Mars noch heute Wasser gibt, wenn auch nur gefroren als Eis. Und diese Eisschichten haben sich in Zeiträumen zwischen 100.000 Jahren und 1 Million Jahren gebildet. So lang dauern die Klimazyklen auf unserem Nachbarplaneten. Bedingt durch die Achse des Mars, die sich in diesen Zeiträumen neigt und wieder zurückbewegt. Hinzu kommen saisonale Schwankungen, also Jahreszeiten. Mit Temperaturen von bis zu 20 Grad im Sommer und bis zu minus 85 Grad im Winter. Das Wetter auf unserem Nachbarplaneten wird also maßgeblich durch die Jahreszeiten beeinflusst.
Die Jahreszeiten verursachen das, was sie Ähnliches auch hier auf der Erde verursachen. Das globale Windsystem ändert sich ein bisschen. Wir haben beispielsweise heftige Winterstürme auf dem Mars und 25% der gesamten Atmosphäre, die im Wesentlichen aus Kohlenstoffdioxid besteht, wird im jährlichen Wechsel einmal umgelagert über die Pole.
Atmosphäre und Klima sind dabei auf dem Mars nicht besonders lebensfreundlich. Die Atmosphäre besteht zu fast 95% aus Kohlendioxid. Und Sauerstoff, für uns Menschen überlebenswichtig, ist nur in winzigen Mengen enthalten. Zudem ist die Atmosphäre staubig. Und auf dem Marsboden toben teils gewaltige Winde. So unwertlich waren Atmosphäre und Klima auf dem Mars allerdings nicht immer, erläutert Ralf Jaumann.
Wir wissen schon sehr lang, dass es auf dem Mars eigentlich einmal eine ganz, ganz gewaltige Klimaänderung gegeben hat. Das ist schon sehr lange her. Und wir sind eigentlich mit dem Ziel angetreten, das zu untersuchen und zu verstehen. Schwierig dabei ist, dass umso mehr wir über den Mars lernen, umso rätselhafter wird genau das, was dort passiert ist. Kurz zusammengefasst, wir wissen, dass der frühe Mars, das heißt also die mehr oder weniger erste Milliarde Jahre auf dem Mars, feucht war. Dann ist plötzlich der Großteil dieses Wassers verschwunden und der Mars ist das geworden, was er heute ist, nämlich ein Wüstenplanet.
Zeugen dieser vergangenen Klimaperiode gibt es reichlich. Zu ihnen gehören etwa die riesigen und ausgetrockneten Flussläufe, die bis heute auf der Marsoberfläche zu sehen sind. Sie waren einmal mit Wasser gefüllt, das die Flussbetten formte. Doch das ist lange vorbei. Die Wissenschaftler rätseln. Warum hat sich das Klima auf dem Mars so drastisch verändert? Und was ist mit der Atmosphäre passiert?
Das, was wir zum Beispiel schon gar nicht richtig verstehen, ist, wie ist der Großteil der Atmosphäre verschwunden? Die muss mal dichter gewesen sein, sonst kriegen wir vom Druck her das Wasser auf der Oberfläche, wo wir die Spuren deutlich sehen, nicht zustande. Heute geht es nicht mehr. Selbst wenn Sie heute einen Eimer Wasser auf dem Mars auskippen, dann fließt es nicht richtig über die Oberfläche, sondern weil der Druck so gering ist, sublimiert es, also verschwindet, verdampft sofort, wie wenn Sie Wasser auf eine Herdplatte tun.
Fest steht nur, dass es vor rund 3,5 Milliarden Jahren einen Klimakollaps auf dem Mars gegeben hat. Hypothesen über die möglichen Ursachen gibt es viele. Vielleicht ist der Planet damals extrem schnell ausgekühlt, sodass sich das Klima dadurch veränderte. Oder aber sein Magnetfeld brach zusammen. Die Marsatmosphäre hätte so ihren Schutz verloren, wäre plötzlich heftigen Sonnenwinden ausgeliefert gewesen.
Umso mehr wir den Mars angucken und umso genauer wir das tun, und das tun nicht nur wir, sondern das tun auch die, nicht die Europäer, sondern auch die Amerikaner mit sehr vielen Instrumenten, umso rätselhafter wird er.
Das Bild von der Planetenoberfläche ist in den vergangenen Jahren allerdings schon sehr viel deutlicher geworden. Denn durch die Raumfahrtmissionen wurden einige alte Vorstellungen vom roten Planeten widerlegt, erläutert Ingenieur Michel Denis, der die Mission Mars Express bei der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA leitet.
Man hat noch vor 50 Jahren gedacht, dass es auf dem Mars Vegetation gibt und vielleicht auch laufendes Wasser. Und das ist unglaublich, dass es ja noch nach meiner Geburt, man hat darüber so gedacht. Und das war völlig falsch natürlich.
Das Marsbild änderte sich erstmals durch die Mariner-Missionen der Amerikaner. Sie machten sich ab Mitte der 1960er Jahre auf den 8-monatigen Flug zum roten Planeten. Mariner 4 schoss 1965 22 Fotos. Mariner 6 und 7 lieferten im Jahr 1969 bereits 200 Bilder. Noch bedeutendere Missionen gab es im Jahrzehnt danach.
Also die Viking-Mission 1976, das waren eigentlich zwei Orbiter und zwei Länder, hat eine sehr, sehr große Leistung gebracht. Und seitdem denken wir ja an Mars als eine große Wüste.
1971 landete das erste Raumfahrzeug, genannt Mars 3, auf dem roten Planeten. Der Kontakt zur Sonde Mars 3 brach jedoch schon 20 Sekunden nach der Landung ab. Die Geschichte der Marsforschung ist voll von solchen Rückschlägen. 1993 etwa ging die US-Sonde Mars Observer verloren, als sie in die Umlaufbahn des Planeten einschwenkte. 1998 scheiterte eine japanische Mission. Und auch das europäische Landegerät Beagle 2 nahm 2003 ein dramatisches Ende, erzählt Michel Denis.
Beagle wurde als erster europäischer Lander geplant und der wollte eigentlich auch Lebensspuren von heutigen oder vom gestrigen Leben suchen und vielleicht finden. Das hat leider nie stattgefunden, da der Lander beim Ankunft an Mars zerstört worden ist.
Was damals genau passierte, ist unklar. Fest steht nur, dass der Funkkontakt zu Beagle 2 nie aufgebaut werden konnte. Eine Untersuchungskommission hat damals herausgefunden, dass die Fallschirme von Beagle 2 vermutlich nicht aufgegangen sind. Das Landegerät wäre demnach auf die Planetenoberfläche gestürzt und zerschellt. Denn jede Marsmission ist kompliziert. Und Beagle ist beim dritten Teil, dem kompliziertesten Part, gescheitert.
Das Einfachste ist einfach, zu einem Planet zu fliegen und vorbeizufliegen. Zweite Stufe ist, sich fangen lassen von diesem Planeten und auf einem Umlaufbahn dann Wissenschaft machen. Und die dritte, die Oberstufe, das ist das Schwierigste, ist auf den Planeten sanft und sicher zu landen und danach wegzurollen, wie diese Rover das machen. Und das ist noch viel, viel komplizierter, als einfach auf eine Flugbahn zu gelangen.
Die europäische Sonde Mars Express hat die zweite Stufe bravourös gemeistert. Seit Dezember 2003 fliegt sie unermüdlich um den roten Planeten und funkt 3D-Farbbilder von der Planetenoberfläche zur Erde.
Eine zerklüftete Landschaft erstreckt sich auf dem rostig-roten Marsboden, breitet sich bis zum fernen Horizont aus. Unzählige Bergspitzen und Felswände ragen in die Höhe. Der Boden um sie herum ist rau und uneben. Und über allem thront eine graue und dichte Wolkendecke. die nur gedämpftes Licht auf das Szenario wirft. Mitten in dieser unwirtlichen Landschaft fällt eine kreisförmige Bergkette auf, die einen riesigen Krater umschließt. Der ist kreisrund, fast wie mit einem Zirkel gezogen und überspannt vom düsteren Marshimmel.
Der Gell-Krater ist natürlich die Landestelle der Curiosity-Mission, das heißt des Rovers, der momentan auf dem Mars unterwegs ist.
Marsforscher Ralf Jaumann kennt die Stelle, an der Curiosity im Sommer 2012 gelandet ist, genau. Von den Fotos, die Mars Express sendet.
Ausgesucht wurde dieser Krater, der 150 Kilometer im Durchmesser hat, weil er im Inneren sehr, sehr seltsame Ablagerungen hat. Diese seltsamen Ablagerungen haben nichts mit der Kraterbildung selber zu tun, sondern sind später reingekommen. Und das schaut zwar aus wie ein zentraler Berg, aber es ist eigentlich nur der Rest einer Gesamtfüllung von diesem Krater, die später wieder erodiert wurde.
Die Sonde Mars Express hat den Gell-Krater genau vermessen und fotografiert. Auch deshalb konnte Curiosity dort erfolgreich landen. Und der Rover hat einiges vor im Gell-Krater. Schließlich ist das Fahrzeug für Expeditionen in unwegsamem Gelände ausgelegt.
Man ist jetzt hergegangen und hat den Rover am Fuße sozusagen dieser mächtigen Ablagerungen landen lassen und will natürlich im Laufe der nächsten, ja, sag ich, ein, zwei Jahre den Versuch unternehmen, auf diesen gewaltigen Berg in diesem Zentrum raufzufahren. Somit wäre Curiosity nicht nur der erste Rover, der eine sehr, sehr große Distanz auf dem Mars überwindet, sondern es wäre sozusagen auch der erste, der einen großen Berg besteigt.
Die große Hoffnung ist, dass Curiosity auf seiner Exkursion tatsächlich Spuren von Leben finden könnte. In seinem Inneren beherbergt der Rover daher ein kleines Labor. Darin lassen sich etwa Bodenproben zerkleinern und ihre chemischen Bestandteile analysieren. Astrobiologin Mariam Sowe von der Freien Universität Berlin beschäftigt sich intensiv mit möglichen Lebensformen auf dem Mars.
Die Spekulationen über Leben auf dem Mars beruhen ja darauf, dass Anzeichen für Wasser auf der Oberfläche gefunden wurden. Das heißt ausgetrocknete Flusstäler, wasserhaltige Minerale etc. Obwohl der Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre so hoch ist, kann man trotzdem Leben vermuten, was dann eine andere Lebensform sein würde als auf der Erde höchstwahrscheinlich. Jedoch könnte man in unteren Erdschichten vielleicht andere Bedingungen vorfinden, die lebensfreundlicher wären.
Und Kohlenstoff hat Curiosity ja bereits entdeckt. Einen wichtigen Bestandteil also, der nötig ist, damit Leben entstehen kann. Doch Kohlenstoff allein ist noch nicht interessant. Spannend ist vielmehr die Frage, welche Verbindungen der Kohlenstoff eingegangen ist, erklärt Marsforscher Ralf Jaumann.
Normalerweise geht Kohlenstoff natürlich Verbindung mit Sauerstoff ein, nennt sich dann Kohlenmonoxid bzw. Kohlendioxid. Das sind alles anorganische und sehr relativ einfache Geschichten. Aber wenn Sie natürlich anfangen herzugehen, Kohlenstoff mit Phosphor und Stickstoff zusammenzubringen und natürlich Wasserstoff, da können Sie immer komplexere Moleküle aufbauen und irgendwann kriegen Sie dann, was wir als Zucker kennen, und irgendwann am Schluss steht dann Aminosäure und am Ende der Aminosäure steht dann natürlich schon die erste Zelle oder sehr nahe an der ersten Zelle. Und das ist das, was man sucht. Man sucht also nicht den Kohlenstoff selber, sondern man sucht ihn in eben seinen komplexen Formen und seinen komplexen Verbindungen.
Und die sind bisher nicht gefunden worden. Gut möglich allerdings, dass Curiosity diesem Ziel zumindest näher kommt. Doch besonders große Hoffnung legen die Wissenschaftler darauf, irgendwann einmal Marsgestein in einem irdischen Labor zu untersuchen. Denn natürlich sind die Analysen hier viel feiner, als sie auf einem noch so gut ausgestatteten Weltraumfahrzeug sein können. Ein zumindest für die Zukunft ehrgeiziges Projekt. Bis dahin können Forscher wie Ralf Jaumann und seine Mitarbeiterin Stefanie Musiol nur auf die Analysen der Marsrover zurückgreifen, Messergebnisse von Sonden auswerten und von ihren zigtausend Bildern indirekte Schlüsse über die geologische Struktur des Mars ziehen.
Es muss vieles spekulativ bleiben, so lange, bis man von den Strukturen, die man erforscht, auch tatsächlich Bodenproben analysieren kann. Das ist der Unterschied zur Apollo-Mission zum Mond. Dort hat man wirklich Gesteinsproben, die man auf der Erde im Labor untersuchen kann. Und auf dem Mars gibt es zwar einige Landesonden, die auch Gesteinsproben untersuchen, aber die sind teilweise an ganz anderen Stellen gelandet und man kann dann nicht global auf den gesamten Mars schließen.
Doch auch so hat sich das Bild von unserem Nachbarplaneten in 50 Jahren Marsforschung mit Raumsonden grundlegend geändert. vermutete man damals noch Vegetation auf dem roten Planeten, so ist heute klar, der Mars ist ein kalter und öder Wüstenplanet. Auf den Bildern der HRSC-Stereokamera zeigt sich dieses unwirtliche Wüstenland.
Mehrere kleine Einschlagkrater klaffen im Boden. An anderer Stelle sind Gesteinshügel zu sehen. Über weite Teile erstreckt sich hier eine leicht hügelige Wüste, fast so wie ein gigantischer Strand, der von zahlreichen Dünen durchzogen ist und an dem nur das erfrischende Meer fehlt. Es ist eine eintönige und fast beruhigende Landschaft. Am Ende mündet sie in sanften Hügeln, die dann plötzlich in eine riesige Senke hinabfallen.
Also wir fahren jetzt auf die westliche Hemisphäre des Mars zu, so in den Bereich, wo Tiefland in Hochland übergeht. Und genau an dieser Stelle befindet sich ein 100 Kilometer großer Einschlagskrater.
Es ist der Nicholson-Krater, sagt Planetenforscher Stefan van Gasselt und lässt die Simulation auf sich wirken. Zerklüftete Felswände fallen von der Planetenoberfläche steil hinab, münden in einem weitläufigen Tal, einst entstanden durch einen gigantischen Meteoriteneinschlag. Mitten in diesem riesigen Tiefland erhebt sich plötzlich ein Berg.
Um den Zentralberg sieht man so schürzenartig einige Ablagerungen, die darauf hindeuten, dass es hier sehr große Massenbewegungen gegeben hat. Das Ganze ist relativ stark zerlegt durch Aneinanderreihung von einzelnen Hügeln, die durch wahrscheinlich Wasser, vor allem aber auch Wind, da kann man relativ sicher sein, geformt worden sind.
Was den Berg geformt hat, können die Forscher anhand seiner äußeren Struktur erahnen. Wie er sich inmitten des Einschlagkraters gebildet hat, wissen sie nicht. Möglicherweise haben ihn Winde in Abermillionen Jahren aufgetürmt. Vielleicht ist er aber auch durch vulkanische Prozesse entstanden. Es ist eines von vielen Rätseln, die der Mars aufgibt. Rätsel, an deren Lösung sich die künftigen Mars-Missionen versuchen werden. Und die sind schon geplant. Voraussichtlich 2016 soll die europäische ExoMars-Mission den roten Planeten erreichen. Und circa 2024 wird Mars Sample Return auf unserem kosmischen Nachbarn landen. Die erste Mission, die dann auch Bodenproben vom Mars zur Erde bringen soll.
Mission Mars. Neue Entdeckungen und künftige Expeditionen auf dem roten Planeten. Sie hörten eine Kontextsendung von Thomas Giet.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.